Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Heute sprechen wir mit zwei Expertinnen in eigener Sache zum Thema im Job mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung. Meine Gesprächspartnerinnen heute sind Stefanie Kierwald und Michael Zakal. Stefanie und Michael sind Kolleginnen beim Sozialunternehmen MyAbility, welches sich auf die Fahne geschrieben hat, Unternehmen und Organisationen darin zu unterstützen, das Fachkräftepotenzial von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen zu erkennen und zu entfalten. Stefanie Kierwald wurde vor 20 Jahren in den Anfangsjahren ihrer Berufslaufbahn mit der Diagnose Morbus Crohn konfrontiert. Gebürtig aus Bonn lebt sie mit ihrer Familie seit 8 Jahren in Wien. Nach Lebenskapiteln in Deutschland, den Niederlanden und England sowie unterschiedlichsten beruflichen Stationen in der freien Wirtschaft, dem Hochschulsektor und der NGO-Welt. Michael Zakal ist nach einer Karriere als Schauspieler über das Personalmanagement zum Trainer und Coach geworden. Bedingt durch seine chronisch entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa hat er seine Bühnenarbeit mit der Arbeit in der Wirtschaft getauscht und sorgt nun ohne stressbedingte Schübe für Inklusion und Diversität. Seine Fähigkeiten aus dem Schauspiel setzt er erfolgreich in der Businesswelt ein, um anderen Menschen einen Zugang zur barrierefreien Wirtschaft zu ermöglichen. Beide haben jeweils eine große gesundheitliche Krise durchschritten. Stefanie inklusive Darmoperation nach Komplikationen mit Fisteln und Abszessen. Beide haben ihre Erkrankung letzten Endes zur Neuausrichtung ihrer jeweiligen Karrierewege genutzt. Und beide bringen heute ihre Erfahrung ein, um Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen für das Arbeitsleben die Haltung zu vermitteln, die sie selbst leben. Wie MyAbility entstanden ist, welche Unterstützung das Sozialunternehmen Menschen mit einer chronischen Diagnose für deren Berufslaufbahn bietet und wie Stefanie und Michael dabei ihre Lebenswege tagtäglich in ihre Arbeit einfließen lassen, darüber sprechen wir nun im Darmtalk. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Stefanie, wir haben nun schon in der Einleitung einiges zu den Tätigkeiten des Sozialunternehmens MyAbility gehört. Wie ist MyAbility entstanden und was macht euch aus?
Na, danke für die erste Frage, aber erstmal hallo in die Runde. Wir freuen uns, dass wir bei euch sind. Ich bin Stefanie, 50 Jahre alt, seit 5,5 Jahren bei MyAbility. Ich habe dunkelbraune kurze Haare, trage eine braune Brille, habe braune Augen und heute eine weiße Bluse an.
Michael? Wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael, ich bin Talent Manager bei MyAbility und ich trage heute eine blaue Jeans, ein rosa Pullover, habe blonde Haare, blaue Augen und eine braune Brille.
Ja, und das war jetzt eine inklusive Personenbeschreibung, weil wir sind bei einem Sozialunternehmen unterwegs, wo es sehr um gelebte Inklusion im Arbeitsleben geht. Und das ist somit ein Element, damit auch Menschen mit einer Sehbehinderung eine Vorstellung sich davon machen können, wie wir denn ausschauen. Ach ja, und ich habe noch nicht gesagt, was ich mache. Ich bin Netzwerkmanagerin hier bei MyAbility und auch Trainerin für Disability Awareness, so nennt sich das. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, wie sind wir entstanden? Auch aus einer ganz, ganz persönlichen Geschichte. Einer unserer Initiativnehmer, der heißt Gregor Demblin, hat, als er 18 Jahre alt war, auf der Matura-Reise einen Unfall. Er ist seitdem Rollstuhlnutzer. Er ist dann durch eine Reha gegangen, hat ein Studium absolviert und hat dann gespürt, als er auf den ersten Arbeitsmarkt wollte, dass das nicht so einfach war, weil viele Leute seinen Rollstuhl gesehen haben und eben aufgrund dessen einfach zu wenig zugetraut haben. Irgendwann war er aber dann im Beruf und dann hat er irgendwann einen Geschäftsführer von damaligen Jobportal kennengelernt namens Charisma. Das war der Wolfgang Kovac. Und der Gregor und der Wolfgang haben dann zusammen quasi ein Spin-off gegründet von diesem klassischen Jobportal. Das hieß damals Career Moves, das war ein gefördertes Projekt vom Sozialministerium Service. Und der Sinn und Zweck dahinter war einfach, dass Menschen, die ja mit einer Diagnose leben, weil einfach Fachkräfte sind, die was wissen, die was können, einfach die Firmen und Organisationen finden, die halt entsprechend gesprächsoffen sind und einfach Fachkräfte suchen und sagen, ja, da ist jetzt ein Lebensumstand, aber den nehme ich ernst und den nehme ich einfach für bare Münze und ich versuche dem Rechnung zu tragen, damit man sich im Berufsleben gut entfalten kann. Das war die Ursprungsidee und das ist immer noch unser Fundament. Es ist dann erwachsen zu einem Social Enterprise, was wir heute sind. Also wir wurden 2014 dann gegründet. 5 Jahre zuvor war es dieses Projekt. Oder 5 Jahre lang lief in etwa dieses Projekt und wir haben gerade unser 10-Jähriges gefeiert, letzte Woche, sehr krachend und schön. Ja, und das Jobportal existiert nach wie vor. Also es existiert in Österreich, da sind, glaube ich, gerade 1250 Jobs ausgeschrieben. Es gibt es jetzt auch in Deutschland, es gibt es in der Schweiz, also wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum. Und auf Basis dessen haben sich halt auch andere Zweige bei uns entwickelt, ein Beratungszweig, ein Karriereprogramm, da wird Michael nachher noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja, wir machen Schulungen, Trainings, einfach, dass wir halt Firmen und Organisationen helfen, Inklusion wirklich zu verstehen und zu leben und Berührungsängste abzubauen, was im Endeffekt Menschen hilft, die halt einfach was wissen, was können und sich entfalten wollen. Also wir streben alle nach einer inklusiven Gesellschaft. Mhm. Wir sind alles so ÜberzeugungstäterInnen hier bei uns. Und wir versuchen das zu realisieren halt über die Begleitung von und die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen. Also wir machen uns alle auf eine bewusste Reise für mehr Chancengerechtigkeit und viel mehr Barrierefreiheit.
Ja. Und mittlerweile eben 10 Jahre. Also wir sind jetzt auch über 50 Personen, Stand letzten Monat. Und circa die Hälfte davon lebt mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, sei das sichtbar, unsichtbar, körperlich, psychisch, neurodiverses Spektrum. Und das bedeutet auch, wir erleben Inklusion und wir leben Inklusion. Und das für die Unternehmen verstehen wir auch, welche Herausforderungen können damit kommen, welche Lösungen können mitkommen und welche lustigen Situationen entstehen dadurch auch. Mhm. Und das hilft uns immens, immer wieder am neuesten Stand zu bleiben, beziehungsweise in die Gespräche, in den Austausch zu gehen. Weil viele der Herausforderungen, die Unternehmen neu erleben, hat natürlich MyAbility in den 10 Jahren auch schon mal erlebt und können ja so ein bisschen aus einer Schatzkiste greifen an Wissen. Und wir leben es quasi vor. Ich möchte aber dazu sagen, wir sind keine Charity-Organisation. Also wir sind keine Non-Profit-Organisation. Social Enterprise steht auch dafür. Wir arbeiten wirklich im Austausch mit Unternehmen zusammen, verlangen dafür Geld, verdienen Geld. Und das macht mich persönlich als Mensch mit einer chronischen Erkrankung insofern stolz, weil es ja Wissen ist, auf das zugegriffen wird, das wertvoll ist. Und in den unterschiedlichen Bereichen, in denen wir tätig sind, ich zum Beispiel als Trainer und Coach, nutze das, um andere Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen ebenfalls zu triggern. Hey, da ist Wissen vorhanden.
Mhm. Und das ist was wert. Ich finde das ganz toll, was ihr macht. Also ich habe euch ja so verstanden, wie ich euch bis jetzt kennenlernen durfte, dass ihr für mich die ideale Schnittstelle in dieser inklusiven Welt seid. Ihr habt auf der einen Seite das Jobportal, wo wir als Betroffene von Behinderungen, von chronischen Erkrankungen enorm profitieren können, um uns ein bisschen den Arbeitseinstieg dazu erleichtern oder Jobs einfach verfügbar zu machen. Auf der anderen Seite, wie du es gerade so schön gesagt hast, Michael, dieses für mich, ihr nehmt diese Unternehmen an der Hand und begleitet sie mit eurem wertvollen Wissen und eurer Expertise. Um das auch umzusetzen, um sich darüber zu trauen, das auch im Unternehmen umzusetzen und solche Dinge und solche Projekte auch langfristig zu begleiten, finde ich persönlich großartig. Also herzliche Gratulation mal dazu, das wollte ich noch sagen. Stefanie und Michael, ihr lebt ja beide mit einer CD-Diagnose, das heißt chronische Erkrankung für euch der alltägliche Begleiter. Welche Erfahrungen habt ihr damit im Berufsleben gemacht und wie habt ihr für euch herausgefunden, was ihr braucht, um gut arbeiten zu können?
Für mich ist das so eine Reise, eine persönliche Weiterentwicklung. Ich sage mittlerweile immer so vom selbstempfundenen Makel hin zum selbstbewussten Auftritt. Du hast es zu Anfang schon gesagt, ich weiß es seit etwa 20 Jahren, ich bin jetzt Anfang 50. Ich war Anfang 30, war beim zweiten Arbeitgeber, als ich die Diagnose bekam. Und als ich sie bekam, habe ich gedacht, was ist das jetzt? Was soll das? Das habe ich nicht bestellt. Ich hatte damals auch keine massiven Symptome. Es wurde einfach über ein Blutbild festgestellt. Hab dann rückblickend aber erkannt, dass ich schon über Jahrzehnte Symptome hatte, auch in der Volksschule schon. Aber wir konnten es nicht einordnen. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass da eine Diagnose dahinter steht und dachte erstmal, was soll der Quatsch, ja? Und hatte das Gefühl, ich müsste jetzt was überkompensieren und mich noch mehr beweisen und noch, in Deutschland sagt man, noch eine Schippe drauflegen. Aber binnen anderthalb Jahren, nachdem ich diese Diagnose bekam, es kamen dann doch schon die ersten Schübe und die waren getriggert durch persönliche Umstände. Ich bin mit meinem Erstfreund, später Mann, ins Ausland übersiedelt, also bin von Deutschland in die Niederlande übersiedelt und das war ein neues Land, neue Leute, ich sprach die Sprache noch nicht. Wir wollten es, aber das war eine große Herausforderung und mitten in dieser Übersiedlung ist dann meine Mutter gestorben, die selber lebensverkürzend erkrankt war, die ich als pflegende Angehörige und als persönliche Assistentin begleitet hatte in Schul- und Studienzeiten. Und als sie dann starb, das war so wie eine Flasche Mineralwasser, die man schüttelt und der Deckel ist ab und es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Dann habe ich mich noch in die Niederlande geschleppt und kaum war ich da, sagte mir ein Spezialist so, Sie bleiben jetzt mal im Spital. Daraus wurden 5 Monate. Ich habe in den 5 Monaten fließend Niederländisch gelernt. Es war während der WM 2006, weiß ich für heute. Und schlussendlich, alle Medikation hat nichts mehr geholfen. Ich wurde schlussendlich operiert, wog 40 Kilo, Haut und Knochen und mir fehlt halt ein Stück vom Darm. Also genau dieser Übergang vom Dickdarm, Dünndarm. Es waren Fisteln, Abszesse. Und ja, so manche nicken dann mit dem Kopf, wenn sie es hören.
Ja, ich nicke gerade fleißig.
Und es ist, wenn man das erlebt hat, dann weiß man auch, wovon man spricht. Und ich wusste damals nicht, habe ich überhaupt noch einen Alltag? Kann ich überhaupt noch mal arbeiten? Ich wusste nichts. Also es war ganz unten und ich wusste nicht, wie soll mein Leben weitergehen. Im Endeffekt war die Operation für mich so dieser Gamechanger. Ich habe mich da ganz langsam wieder rausgekrabbelt und dann nach anderthalb Jahren war ich so weit, dass ich wieder arbeiten wollte und auch konnte, war kräftig genug. Aber ich habe mich da noch nicht getraut, dann zu erzählen, warum die Lücke auch Grund von so einer Diagnose bedingt ist. Also ich hatte dann die Diagnose für mich akzeptiert, so im Alltag, das wussten alle, Nachbarn, Freunde, alles klar. Nur ich wollte halt im Berufsleben noch nicht so abqualifiziert werden oder aussortiert werden. Habe die Lücke anders erklärt, mit Umzug ins Ausland, Sprache gelernt, Mutter gestorben, das war ja nicht gelogen, ich habe es noch nicht gesagt. Und dann kam fast, was kommen musste. Nach der Probezeit musste ich nochmal ins Krankenhaus, weil sich da doch noch ein Restabszess irgendwie gebildet hatte, der rausgeschnitten werden musste. Dann war es wie ein Zwangsouting. Dann kam ich mit einer Vakuumpumpe zurück ins Büro und dann kam bei die Pumpe weg. Ein paar Wochen später wurde dann mein befristeter Vertrag aufgekündigt oder vorzeitig beendet. Ich weiß bis heute nicht genau, was die Beweggründe waren. Vielleicht wollten sie es mir vorher schon sagen, dass es doch nicht so inhaltlich gepasst hat. Ich weiß es nicht. Es war eine große Sprachlosigkeit im Raum. Aber was es bei mir ausgelöst hat, ist dieses so, jetzt erst recht. Ab jetzt, entweder, wenn mich jemand will, dann nimmt er mich mit Haut und Haar und allem, was dazugehört. Und ich sag's auch in Bewerbungsgesprächen. Oder ihr lasst es einfach bleiben. Also ich habe das irgendwie für mich dann rumgedreht und habe gedacht, wenn jemand ein Problem damit hat, dann ist das Problem der Person gegenüber, aber nicht mehr meins. Und alles, was danach kam an Jobs und Organisationen, die ich gefunden habe, jemand hat mich gefragt, was macht dich glücklich? Ich sehe deinen Lebenslauf. Und aus dieser Antwort, aus dem, was macht mich glücklich, nämlich Netzwerkarbeit macht mich glücklich und Menschen was mit auf den Weg geben, so Trainings. Also das schließt sich jetzt wieder die Klammer zu dem, was ich jetzt mache. Also ich habe dann Alumni-Arbeit gemacht in den Niederlanden. Ich habe Legacy-Fundraising gemacht und NGOs beraten. Also ich bin immer wieder in unterschiedlichen Ländern an Personen und Organisationen gekommen, denen ich es im Bewerbungsprozess dann offen gesagt habe. Das ist meine Diagnose, das sind meine Medikamente, das sind meine Kontrolltermine. Ich brauche eine Toilette. Gut. Michael wird das kennen. Man kommt in einen Saal, in ein Gebäude und denkt, wo ist die nächste Toilette? Ja, das habe ich dann einfach gesagt. Und wenn du dann Leute triffst, die da einfach kein Problem draus machen, sondern die einfach sagen, hey, danke für die Information, dann weiß ich, wie ich dich unterstützen kann. Dann denkst du, ja, hier arbeite ich doch gerne. Da bin ich richtig. Und es gibt mehr, als man denkt. Man hat nur Angst davor, vor der Ablehnung. Die wird kommen, zwangsläufig. Aber dann sind es auch nicht die Richtigen. Dann haben die mich nicht verdient. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich an dem Punkt war. Und jetzt schaue ich wieder Michael an, der nickt.
Michael, erzähl mal ein bisschen was von deiner Geschichte.
Ich finde es so krass, dass wir alle, eigentlich ist es egal, welche Diagnose es ist, aber bei der CED speziell, wir starten alle im Leben mit unterschiedlichen Punkten. Und dann aber treffen wir gewisse Kreuzungen, an denen wir alle entweder runter oder wieder hochgegangen sind. Qualitativ. Und ich sag nur ganz kurz dazu, meine Reise mit der CED hat begonnen 2015, im September, am 1. September. Und ich hatte davor keine Allergie, gar nichts. Und gerade im Schauspiel und im Musical ist eine Schwäche zeigen einfach keine Option. Du bist ja in Selbstständigkeit und du musst auf die Bühne, und wenn du nicht auf die Bühne musst, musst du zum Casting und dann musst du weiter. Und ich bin viel gereist in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und die Colitis ulcerosa hat mir da einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe das versucht zu unterdrücken bis hin, und da spule ich jetzt vor, bis ich 2018 eine Woche vor der Kolektomie stand. Und das nicht, weil mir die Ärzte das geraten haben, sondern weil ich den Ärzten gesagt habe, ihr schneidet das Ding jetzt raus, dann ist die Erkrankung weg. Und dann sind auch alle Probleme weg. Und obwohl das Medikament nicht die einzige Lösung war, damit ich wieder fit geworden bin, selbst wenn ich die Kolektomie gemacht hätte, bin ich im Nachgang draufgekommen, das ist immer noch eine solide Option. Das heißt, musste mich nicht entscheiden zwischen miserablem Leben oder gesund werden, fit werden und dann wieder super leben. Aber ich bin an der Kolektomie vorbeigeschrammt und habe dann 2 Jahre lang bin ich für mich als nicht arbeitsfähig gegolten. Ich hatte nur Schübe, ich war bis zu 24 Mal am Tag am Klo. Und ich habe mir von dieser Arbeitswelt, wo ich schon dann überlegt habe, was kann ich jetzt nach Musical oder neben Schauspiel, wo kann ich jetzt meinen Einstieg finden in das, wozu ich in der Lage bin. Und ich habe aber trotzdem diese Art und Weise, wie das Arbeitsamt und wie die ÖGK so auf mich zugekommen ist mit, nein, wir wissen beide nicht, wo wir hin sollen, das habe ich angenommen. Ich habe mich als nicht arbeitsfähig gesehen, aber mit dem Thema Behinderung wollte ich genauso nichts zu tun haben. Ich habe eine chronische Erkrankung, ich lebe doch nicht mit Behinderung. Und dann habe ich 2020 sowieso keine andere Wahl mehr gehabt, als ungeduldig, wie ich war, nach neuen Optionen zu suchen. Und habe dann eine Ausschreibung von meiner Uni, ich habe mich in Personalmanagement eingeschrieben, eine Ausschreibung gesehen von einem Talentprogramm, von einem Karriereprogramm für Menschen mit Behinderung. Da habe ich mir gedacht, ich schreib mal hin, schauen wir mal, vielleicht nehmen die mich sowieso nicht. Und dann war es so, offene Arme, okay, Michael, wir freuen uns schon sehr, mit dir da durchzugehen. Und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in einem Selbstpräsentationscoaching, wo ich die Erkrankung, die ich 5 Jahre zu dem Zeitpunkt versteckt habe, wo mir plötzlich der Coach sagt, na, was ist, wenn du das aufhörst zu verstecken und als deine Stärke verwendest? Denn wenn du an deinen Träumen, an deinen Wünschen, an dieser Motivation festhalten möchtest und trotzdem mit dieser chronischen Erkrankung, mit dieser Diagnose lebst und weitermachst, dann ist das doch eigentlich eine Stärke, oder nicht? Und ab dann, von da an, und das war März 2020, wo Corona begonnen hat, ich aber schon 2 Jahre zu Hause war, ich hatte keine Lust mehr, nichts zu tun, und quasi die ganze Welt ist da in diese Ruhephase gekommen. Ab dann hat das für mich alles verändert und ich habe begonnen, offen damit umzugehen. Aber auch für mich zu lernen, was brauche ich denn? Was brauche ich wirklich, um arbeiten zu können? Und Stefanie hat das vorher schon genannt. Es ist die Toilette, es sind die flexiblen Arbeitszeiten. Und ich glaube, ich wäre todunglücklich, wenn ich in einem Auto jeden Tag zu Kunden und zu Kundinnen fahren müsste, weil dann würde ich einfach in mir zerfallen. Ich brauche einfach eine Toilette, ein Büro oder Homeoffice. Und daraus habe ich gelernt, dass es nicht ich bin, der das Problem mitbringt, sondern ich kann die Lösung zu meiner Situation, zu meiner Haltung, wie arbeite ich mitbringen. Und wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin das richtig deutet, dann ist das Performance. Und am Ende des Tages, so simpel ist der Gedanke und mehr brauche ich nicht. Das gibt mir und dann wird die intrinsische Motivation in mir, weil ich so glücklich bin, dass ich erstens jahrelang erlebt habe, dass ich nicht arbeitsfähig bin, meine intrinsische Motivation das wieder zurückbringen und sagen, ja, ich habe endlich jemanden, der mich hört. Mhm. Und den Rest mache sowieso ich, nämlich Performance bringen oder Lust zu arbeiten mitbringen.
Darf ich da noch was ergänzen?
Ja, klar, gerne.
Jetzt haben wir gehört, was den Michael jetzt so motiviert hat. Und irgendwann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat er mich wiederum motiviert, nochmal offener zu sein. Weil ich habe bis vor ein paar Jahren gar nicht in der breiten Öffentlichkeit von meiner Diagnose gesprochen. Ja, mhm. Im Kolleginnenkreis, im Freundeskreis, alle wussten davon.
Im geschützten aber nicht die Rahmen.
Im geschützten ja. Rahmen. Und dann hast du mir irgendwann gesagt, da habe ich ein Interview von dir gelesen. Und dachte ich, Mensch, boah, das hätte ich mich jetzt nicht getraut. Und dann sagte er, was hast du zu verlieren? Du kannst damit was verändern draußen in der Welt und was lostreten. Also im Grunde genommen die Bestärkung und die Motivation, die du dann erfahren hast, hast du dann mir weitergegeben. Und so, ja, das Schön. Kann sich so hochschaukeln. Ja.
Und gleichzeitig, erwähnt hast, dass das fühlt sich nicht gut an, vom Arbeitgeber, von einem Unternehmen zurückgewiesen zu werden, weil die nicht wissen, jetzt ist deine Diagnose gefallen, wird das mehr Krankenstände? Lieber nicht. Ich nenne gerne, ich mache jetzt gerade vor mir einen Kreis, der hat circa einen Durchmesser von 15 Zentimeter. Und wenn das der ganze Arbeitsmarkt ist, dann würde ich behaupten, ist dieser inklusive Arbeitsmarkt, wo auf die Barrierefreiheitsbedürfnisse, nennen wir sie bei MyAbility, geachtet wird, dann ist er vielleicht nur 5 Zentimeter im Durchmesser, dieser Arbeitsmarkt. Und für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung ist er vielleicht nur 3 Zentimeter groß. Aber ich gehe zurück zu dem 15 Zentimeter Durchmesser. Für Menschen ohne Diagnose, ohne Allergie, ist er vielleicht auch nie so groß gewesen, weil können sich wahrscheinlich auch Menschen eben ohne Behinderung oder chronische Erkrankung angesprochen fühlen, wenn wir auf diesem großen Arbeitsmarkt arbeiten und die Arbeitsstrukturen so anstrengend sind, dass Menschen ins Burnout rutschen oder andere psychische oder chronische Erkrankungen getriggert werden, dann war am Ende des Tages vielleicht dieser große Arbeitsmarkt sowieso nie so groß und wir wären da niemals glücklich gewesen und das wäre nie das Unternehmen gewesen, wo wir am Ende glücklich geworden wären. Also vielleicht ist der Arbeitsmarkt, den wir für uns als Individuum suchen, sowieso nur 5 Zentimeter im Durchmesser.
Fein. Danke, dass ihr da jetzt eure Geschichte so geteilt habt. Finde ich spannend und vor allem mutspendend. Ja. Sehr oft so im Austausch mit Betroffenen, dieser Schritt der Krankheitsakzeptanz und dann oft auch dieses einschneidende Erlebnis, wo dann dieser Turnaround erfolgt. Ja. Also großartig. Danke für die Offenheit von euch. Welche Unterstützung bietet ihr MyAbility Menschen, die aufgrund ihrer Diagnose individuelle Anforderungen an einen Arbeitsplatz haben, für ihre Berufslaufbahn? Also wir haben jetzt eure Geschichte gehört, ja. Was könnt ihr jetzt weitergeben oder wie, in welcher Form könnt ihr das weitergeben an Menschen, die diesen Prozess vielleicht noch am Laufen haben?
Da werde ich beginnen, ja. Gerade aus dem Talentmanagement und aus dem Talentprogramm gesprochen. Claudia hat das vorher schon erwähnt, ich bin im Training und im Coaching heute tätig und ich sehe es als meine Aufgabe, meine Rolle, das, was die Reise, die ich durchgemacht habe, die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, in anderen Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen zu triggern. Also selbst, weil was können wir beeinflussen? Unsere Art der Kommunikation, unsere Haltung dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin gegenüber. Und das zu triggern, jetzt überleg mal, was brauchst du? Und da wirklich herunterzubrechen mit den Personen, die bei uns im Talent, wir nennen sie Talents, herunterzubrechen, was sie denn genau brauchen und wie sie das kommunizieren möchten. Und wir haben eine goldene Regel. Wir kommunizieren nur so, wie wir uns wohlfühlen. Das heißt, ich gebe nicht einen perfekten Leitfaden, sondern nur so, wie man sich wohlfühlt, kommuniziert man, geht man offen damit um, geht man nicht offen damit um. Genau. Und auf der anderen Seite, glaube ich, was so ein bisschen passiv mitgegeben wird, ist das Vertrauen, dass das funktionieren kann, auch wenn in der Realität der Arbeitsmarkt noch nicht inklusiv ist. Aber wir gestalten mit jedem Gespräch, das, wo wir offen mit einer Diagnose umgehen, gestalten wir diesen Arbeitsmarkt immer wieder ein Stück weit inklusiver. Und auf der anderen Seite trainiere ich Unternehmen, hier einen offenen Diskurs zu führen. Und oftmals habe ich es erlebt, dass wenn ich dann eine Keynote gehalten habe, dass dann die Hand gehoben wurde von manchen Personen, die gesagt haben, ich habe es jetzt nie gesagt, aber ich sage es in dieser kleinen Runde, ich lebe ebenfalls mit. Und dann kommt XY-Diagnose. Und am Ende des Tages ist es ja das Vertrauen, dass das funktionieren kann. Mhm. Das gebe ich in meiner Arbeit mit.
Mhm. Ja. Ja, es hat halt sehr viel mit Perspektivwechsel auf vielen Ebenen zu tun. Also Perspektivwechsel bei einem selber, dass man das, was man einfach als Lebensreise und als Erfahrung mitnimmt, halt als, was eben vorhin schon gesagt, als Schatzkiste begreift. Und das kann ein Wettbewerbsvorteil sein, ja. Also die Haltung, die man so entwickelt. Und das kann ein Geschenk sein an eine Organisation. Genau diesen Perspektivwechsel versuchen wir zum Beispiel auch über das Jobportal zu vermitteln. Also alle Firmen und Organisationen, die über uns Fachkräfte und Nachwuchskräfte suchen, und das sind derzeit so etwa 1250 in Österreich, and counting, ich sage, es wird stetig mehr. Wir versuchen ja den Organisationen hinter den Kulissen zu helfen, dass sie halt einen Bewerbungsprozess möglichst inklusiv und barrierefrei gestalten können. Dass ein Mehr-Sinne-Prinzip dabei ist, dass einfach auch ein Signal an BewerberInnen rausgegeben wird von wegen, hey, ich begebe mich hier auf eine Reise, ich weiß vielleicht noch nicht alles, ich kann noch nicht alles, aber ich bin willens, etwas zu tun und einen vernünftigen Rahmen zu schaffen, damit die Leute bei mir gut arbeiten können. Dazu gehört halt eine offene Haltung, dass man neugierig ist, dass man zuhören möchte. Die Firmen bezahlen uns dafür, dass wir halt entsprechend barrierefreie Stellen anzeigen, über uns schalten können, dass sie im Recruiting-Prozess begleitet werden, dass sie Workshops kriegen etc. Aber all dies dient im Endeffekt dazu, dass Menschen, Privatpersonen, da über uns recherchieren können. Mhm. Die Nutzung ist auch kostenlos, wie auch die Teilnahme am Tellen-Programm. Und es wird aber finanziert von den Firmen und Organisationen, denen wir ja auch helfen, denen wir Unterstützung bieten, weil die haben vielleicht Vorurteile, ob des gesetzlichen Rahmens. Und da sind ganz, ganz viele Berührungsängste einfach dabei. Mhm. Also wie findet man da eine vertrauensvolle Gesprächsebene, wo die einen sagen können, das brauche ich, um gut zu arbeiten, und wo die anderen bereit sind zuzuhören, weil wer ist hier der Experte? Ja, wer ist Experte, wer ist Expertin? Und die wirklich aufrichtig zuhören und sagen, okay, dann lass mich lernen, lass uns zusammen eine Lösung finden. Was braucht es denn, damit es auf dem Arbeitsplatz auch einfach funktioniert? Mhm. Das Grundprinzip, also vom Jobportal und auch von dem Talentprogramm, ist es im Kern dasselbe. Also finde die Firmen und Organisationen, die halt offen sind, die Fachkräfte suchen, und
es ist einfach ein gewisses Vakuum da, was entsteht, wenn auf der einen Seite die Unternehmen sind, die den Schritt vielleicht gehen wollen, aber sich noch nicht so richtig trauen oder nicht wissen, wie sie es am besten umsetzen. Auf der anderen Seite dann die Talents, die da draußen unterwegs sind und auch noch ein bisschen so einen Push brauchen, hey, da ist ein Arbeitsmarkt für dich da, und du darfst die Kontrolle über dein Leben wieder zurückgewinnen und auch da wirklich teilhaben an dem ganzen Prozess.
Und um auch eine Zahl ins Spiel noch zu bringen, wir sprechen, und das ist auch gerne ein Argument, das ich verwende, wir sprechen bei Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen von 1 Milliarde weltweit. Und auf diesen Talentepool nicht zuzugreifen, ist einfach, das können sich Unternehmen heute langsam nicht mehr leisten. Deswegen arbeiten wir auch mit sehr großen Unternehmen zusammen, die schon verstanden haben, der Fachkräftemangel, er wird nicht enden. Und wenn ich jetzt auch wieder aus Brille von einer Person mit einer Behinderung spreche, wir absolvieren großartige Ausbildungen, Fortbildungen, Lehren, Studien, und das dauert Jahre. Gleichzeitig aber das Thema Behinderung und die Diskriminierung oder die Erfahrung, den Wissensschatz, den wir uns da aufbauen, ist auf der anderen Seite ein eigenes Studium. Und auf dieses Wissen zuzugreifen, das wollen Unternehmen neben dem Profi, der man selbst ist.
Wie können denn jetzt Berufseinsteigerinnen bzw. Wiedereinsteigerinnen eurer Erfahrung nach denn inklusive gesprächsoffene Firmen und Organisationen nun finden?
Naja, zum Beispiel über das Jobportal. Also da kann man schon die Gewissheit haben, dass die über uns jemanden suchen, eine gewisse Offenheit an den Tag legen und, wie ich eben schon sagte, sich auf eine Reise begeben wollen. Also einfach mal recherchieren, einfach mal schauen, was ist denn da gerade ausgeschrieben, auch an Ausbildungsplätzen oder in unterschiedlichsten Funktionen, in unterschiedlichsten Branchen. Und selbst wenn man denkt, ach, an meinem Standort ist jetzt bei der Firma, die mich vielleicht interessiert, jetzt 1:1 nichts dabei. Im Idealfall sind halt auch AnsprechpartnerInnen angegeben, die man fragen kann für einen Bewerbungsprozess, für einen Rekrutierungsprozess, aber auch für Barrierefreiheitsanforderungen. Einfach, dass man da einen vertrauensvollen Ansprechpartner findet, um zu schauen, wie geht denn der ganze Prozess vonstatten? Vielleicht, dass man ein bisschen mehr ein Gespür kriegt für die Kultur in dem Unternehmen. Idealerweise präsentieren sich solche Firmen und Organisationen, wie ich eben sagte, nach dem Mehr-Sinne-Prinzip, dass halt Personen mit einer Sehbehinderung oder mit einer Hörbehinderung gleichermaßen gut erkennen, was jetzt in einem Anforderungsprofil steht, dass es auch möglichst einfach und klar formuliert ist und nicht zu kompliziert. Und halt, wenn ein Testimonial dabei ist, was Besseres kann es dann ja gar nicht geben. Also wenn explizit gesagt wird, ja, wir sind offen für Menschen, die mit den unterschiedlichsten Lebensumständen einfach leben, weil Vielfalt birgt viele Lösungsmöglichkeiten und das ist ein Schatz. Und wenn Menschen aus den eigenen Reihen einer Firma und Organisation dann quasi, wie wir das jetzt tun, von ihrer eigenen Reise berichten und das auch schon im Bewerbungsprozess in Stellenanzeigen, dann sind das so schon Signale, die man als durchaus positiv werten kann, wo man dann die Chance nutzen kann, sich selber ein bisschen zu öffnen. Ja.
Ich werfe zwei Schlagworte in den Raum. Trial and Error und eine positive Fehlerkultur. Und damit meine ich ausprobieren, ein Unternehmen nicht sofort abstempeln, wenn man beobachtet hat, dass man auf Kununu zum Beispiel negative Rezensionen erfahren hat oder so, sondern immer wieder in Gespräche gehen, bei Bewerbungsgesprächen, bei Jobmessen, bei Business Talks und darauf achten, welche Signale man bekommt. Ein gern genutzter Satz bei Unternehmen ist, was brauchst du denn, um gut bei uns arbeiten zu können? Das kann schon mal ein Hint sein, um quasi Barrierefreiheitsbedürfnisse zu erfragen, weil wir müssen ja auch, oder Unternehmen, da können sie so inklusiv sein, wie sie wollen, oder die Lust nach Inklusion und Diversität. Gleichzeitig dürfen wir ja nicht, aufgrund des Diskriminierungsgesetzes oder Behindertenschutzgesetzes, dürfen wir nicht einfache Fragen, ja, mit welcher Behinderung lebst du und was brauchst du? Auch wenn das quasi wirklich von der Recruiterin, von dem Recruiter absolut der Wunsch wäre, wir wollen gemeinsam zusammenarbeiten. Das heißt, die Unternehmen sprechen so rundherum und bieten mehr den Raum, wenn es ein inklusives Unternehmen ist. Der andere Begriff, die positive Fehlerkultur, spricht so ein bisschen die Haltung an, dass wenn ein Unternehmen entweder nicht den besten Ruf hat in dem Bereich oder sich für einen persönlich einen Fehler erlaubt hat, wo das war aber gar nicht inklusive Sprache, ui, jetzt haben wir aber nicht alles berücksichtigt. Wir können Unternehmen von MyAbility perfekt trainieren, aber ich behaupte, es ist immer ein unternehmenstechnisches Thema und ein persönliches. Ich kann das ganze HR trainieren, das bedeutet aber nicht, dass die Personen im Recruiting sich wohl mit dem Thema Behinderung fühlen oder chronische Erkrankung. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, ich kann ein Unternehmen gar nicht trainieren und die Personen im Recruiting oder in den Teams fühlen sich so wohl mit dem Thema Behinderungen, weil sie selbst diagnostiziert sind, in der Familie, im Freundeskreis jemanden haben. Mhm. Für die ist das selbstverständlich. Das heißt, wir kommen wieder zurück zu dem Trial and Error, ausprobieren. Natürlich bietet unser Talentprogramm, wo wir Studierende, Akademikerinnen, Business Professionals, die nicht studiert haben, eine Berufsausbildung haben in der Wirtschaft mit Behinderung oder chronischen Erkrankung, auf inklusive Unternehmen oder noch besser gesagt Unternehmen, die die Inklusionsstrategie fördern wollen, nämlich durch den Wissensschatz der Talents. Da trefft ihr natürlich auch auf Unternehmen, die von uns gebrieft und trainiert werden, begleitet werden auf diesem Weg der Inklusion. Das wäre natürlich ein Zugang, wenn man diesen nicht hat, wenn man sagt, nein, ich gehe da jetzt selbst rein, auf dem Arbeitsmarkt schauen, die Unternehmenskultur von einem Unternehmen erfragen, kennenlernen. Und dann sich freuen, wenn man ein Teil dieser Inklusion langsam wird.
Mhm. Ich danke euch für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. Man entdeckt ja dann auch immer wieder von sich selbst, also von seiner eigenen Geschichte. An alle Zuhörerinnen da draußen, ich hoffe wirklich, ihr konntet da heute wertvolle Tipps für euch mitnehmen. Falls ihr gerade in diesem Prozess seid, lasst euch helfen oder nehmt einfach auch das Unterstützungsangebot an, also was wir heute definitiv gelernt haben. Natürlich geht es um einen persönlich, um die Neuausrichtung von Prioritäten und Präferenzen, aber es geht vor allem auch darum, dass man sich anderen Leuten anvertraut oder auch ein bisschen an der Hand nehmen lässt oder begleiten lässt von Unternehmen, so wie es eures eines ist, wo die Erfahrung einfach da ist. Ja, also man muss, ich sage immer, man muss die Welt nicht immer gleich neu erfinden für sich selbst. Es gibt so viele Geschichten oder Entwicklungen von Personen, die diesen Prozess schon durchgemacht hat. Da darf man auch mal hin und wieder auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen und man findet sich eh erstaunlich oft wieder in so diversen Geschichten. Also für alle von euch da draußen, die hier noch mehr erfahren wollen zur Arbeit von MyAbility und zu dem wundervollen Team, vor dem ich da heute sitze, bitte schaut einfach rein bei uns in den Shownotes, die direkten Links zu MyAbility selbst, aber auch zum genannten Jobportal. Gibt außerdem auch einen kostenlosen Karriere-Newsletter, also bitte abonnieren und bitte davon profitieren. Mutig sein, ausprobieren und aufeinander zugehen. Ich glaube, das sind so Stichworte, die wir heute mitnehmen können. Lieber Michael, liebe Stefanie, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Danke, dass ich heute hier zu Gast sein durfte und ich freue mich schon auf die nächste Episode hier im Darmtalk.
Wenn ich noch abschließend sagen darf, für mich ist es eine sehr große Ehre. Ich bin 2017 selbst Teil der ÖMCCV geworden und habe das alles kennengelernt, hatte aber da meine herausforderndsten Jahre. Und heute einfach bei einem Podcast da sein zu dürfen und quasi von Expertise, von Lösungen zu sprechen, das ist großartig. Ich kann nur sagen, denkt in Lösungen und vielleicht sind Menschen, die euch dabei aufhalten oder Ärzte, Ärztinnen, weiß nicht, ob ich das sagen darf, beziehungsweise Unternehmen, die euch das vom Gegenteil überzeugen wollen, dass quasi euer Wissen nicht Expertise ist, das sind vielleicht Personen, die ihr nicht braucht.
Dankeschön. Ja. Danke.
Ich sage auch noch ein großes Dankeschön in die Runde. Ich bin Mitglied seit ein paar Jahren, seitdem ich in Österreich bin, aber ich bin auch Mitglied im entsprechenden Verband in Deutschland und in den Niederlanden. Also bin in vielen Ländern unterwegs und ich bin sehr beeindruckt von dem, was ihr hier macht. Wir haben ja noch im Sommer den großen Abschluss gefeiert von eurem 40-Jährigen hier im Museumsquartier in Wien. Das war auch ein einmalig toller Tag. Danke, dass wir bei euch sein durften heute. Danke fürs Zuhören und ich sag einfach, wir freuen uns auf euch.
Herzlich gerne. Dankeschön.